Digitalisierung und Sustainability, passt das überhaupt zusammen? Oder konkret gefragt, wie kann die IT die Nachhaltigkeitsziele in Unternehmen unterstützen? Und wie kann die IT selbst sich nachhaltig aufstellen? Darüber spreche ich heute am Beispiel der Energiebranche mit Ralf Werner. Er ist CIO bei Deutschlands größtem Gastransporteur Open Grid Europe, kurz OGE. Herzlich willkommen, Herr Werner.
Ja, vielen Dank, Frau Funk. Ich habe mich auch total gefreut über die Einladung. Ist auch mein erster Podcast in diesem Format. Ich freue mich total auf die nächste Stunde mit Ihnen.
Ja, großartig. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass Sie da sind, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich bei IDG Tech Talk, Voice of Digital. Ich habe es gerade schon gesagt, Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und Channel Partner. Mein Name ist Karin Funk. Ich bin Redakteurin beim CIO Magazin. Und mit Herrn Werner spreche ich heute über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das betrifft nämlich seine Branche, die der Energiewirtschaft sehr. Und bevor wir da einsteigen, Herr Werner, wollen wir Sie aber erstmal genauer kennenlernen. Sie sind, ich habe geguckt, wo Sie herkommen. Sie sind Wirtschaftsingenieur und sind einst als Berater bei RWE Systems Consulting eingestiegen, waren dort Senior IT Architect. Später waren Sie dann bei E.ON Gastransport, dort waren Sie Leiter Prozessmanagement und IT und sind jetzt seit knapp 11 Jahren bei OGE und verantworten dort die IT. Und außerdem sind Sie passionierter Hockeyspieler. Habe ich irgendwas vergessen? Müssen wir noch was über Sie wissen?
Ja, seit kurzem, seit der Corona-Zeit spiele ich auch gerne Golf, ne? Das, mit meinen Kindern. Das ist gestern mit meinem Schwiegervater. Das ist ja generationenübergreifend. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ist auch eine gewisse Nähe zum Hockey. Also spielt man beides mit dem Schläger. Aber alles sonst klar. War es sehr, sehr vollständig. Ja, das stimmt.
Genau, Sie sind aber auch nicht nur CIO bei OGE, also Chief Information Officer, sondern Sie sind auch CDTO. Was verbirgt sich denn hinter der Abkürzung?
Genau, das ist Chief Digital Technical Officer. Also wir sind bei OGE, wir kommen ja gleich noch zu OGE. Wir sind jetzt kein Riesenkonzern, wie es andere dann auch machen, dass die ihre CIOs und CDOs in verschiedenen Ressorts organisieren, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir machen das gemeinsam und das Thema T für Technology ist eben auch wichtig, weil wir da kommen wir auch später noch zu bei dem Thema digitale Transformation, eben auch wichtige Technologien verproben und das verbindet sich in diesem Begriff. Ist ein bisschen sperrig, gebe ich zu. Aber bei uns ist es eben so, dass wir gesagt haben, wir bündeln das alles in einer Rolle.
Genau, geläufiger ist wahrscheinlich eher der Titel CDO, aber da haben Sie ja auch einen Kandidaten im Unternehmen, den Sie ja sogar selbst eingestellt haben, extra für diese Aufgaben.
Ganz genau.
Genau, dann OGE. Also, ich habe gelernt, Sie sind der größte Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland mit einem Pipeline-Netz von 12.000 Kilometer. Glaube ich, das sind die aktuellen Zahlen. Nichtsdestotrotz waren Sie mir bis zum letzten Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, nicht bekannt. Vielleicht stellen Sie Ihr Unternehmen noch mal kurz vor, weil ich denke, das geht dem einen oder anderen ähnlich, dass OGE nicht gleich erzeugt. Ah ja, klar, das ist der größte Gastransport.
Genau. Mache ich sehr gerne, Frau Funk. Ich starte ganz gerne immer, wenn ich Präsentationen habe, mit der Frage, wer kennt OGE, dann meldet sich keiner und dann frage ich, wer kennt Ruhrgas, dann melden sich schon mehr. Und wir sind tatsächlich so der Erbe der Ruhrgas. Ruhrgas ist ja in E.ON-Konzern aufgegangen und wurden 2012 dann verkauft. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, um es mal bildlich zu beschreiben, die Hege und Aufzucht von Pipelines. Sie hatten es eben gesagt, 12.000 Kilometer. Das kann man sich schwer vorstellen. Wir sind im Grunde, um ein anderes Bild zu bemühen, die Autobahn der Energie oder des Gas, der Gasbranche. Also durch unsere Pipelines, die sind so 1 Meter im Durchmesser, fließt tatsächlich 75% des deutschen Energieverbrauchs, des molekularen Energieverbrauchs. Also man unterscheidet ja immer zwischen Gas und flüssigförmigen und den Elektronen im Strom. Also alles, was Gas und flüssig ist, davon 75% fließt durch unsere Pipelines. Das ist schon eine ganze Menge. Und ja, damit beschäftigen wir uns, aber wir gucken natürlich auch nach vorne. Das Thema Dekarbonisierung brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das ist auch den Zuhörern nicht, das ist ja bei jedem gerade ein Thema. Und deswegen wollen wir auch für die Zukunft oder nach vorne geschaut Infrastrukturdienstleister für grüne Gase werden. Also wollen damit auch Treiber der Energiewende sein. Also uns ist völlig klar, dass wir von dem dekarbonisierten Gas zu einem von dem karbonisierten Gas zu einem dekarbonisierten kommen werden.
Das heißt aber, ich verstehe Sie richtig, im Moment ist es hauptsächlich Erdgas noch, was transportiert wird. Wie sieht denn da die Entwicklung aus? Gibt es jetzt schon grüne Gase, die Sie transportieren? Oder wann ist das soweit? Und vielleicht erklären Sie ganz kurz auch, was sind denn grüne Gase und warum sind
Genau,
die grün?
genau. Ja, genau. Also wir transportieren tatsächlich heute schon grüne Gase, nämlich Biogas. Das ist also Methan, CH4, wird auch gerne von Rindern emittiert. Die verdauen ja auch ganz ordentlich. Gibt es halt in unterschiedlichen oder kann auf unterschiedliche Arten erzeugt werden. Einmal die klassische Förderung, wie es große Energieversorger heute machen, aus der Nordsee oder auch im Nahen Osten. Da ist eben dieses Karbonisierte mit dabei, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, das Methan auf andere Weise herzustellen, beispielsweise über Biogas. Und da wäre man dann in dem Umfeld CH4, ne, also Methan. Es gibt auch sogenanntes SNG, das ist dann künstlich hergestelltes Methan. Aber unsere Strategie ist tatsächlich in Richtung Wasserstoff zu gehen. Und da ist man voll in dem Umfeld grüne Gase. Also Wasserstoff ist ja quasi das Pendant auch ja, ein neuer Baustein auch für die Energiewende neben der Elektrifizierung. Und Wasserstoff kann man eben auf ganz unterschiedliche Arten herstellen. Und da gibt es halt auch diese Farbenlehre, ne? Es gibt grünen Wasserstoff, das ist der aus Windenergie hergestellte Wasserstoff. Es gibt grauen Wasserstoff, das ist der chemisch hergestellte, wo dann aber auch ja, klassische Energieformen für die Produktion verwendet werden. Und es gibt violetten, es gibt blauen, es gibt orangen Wasserstoff, also unterschiedlichste Farben, die immer einen Hinweis darauf geben, dass er unterschiedlich hergestellt wird. Ja, also beispielsweise ist auch eine Idee für die Dekarbonisierung, dass man das C-Atom aus dem Wasserstoff abspaltet und dann wieder in die Erde verpresst, dann ist man bei dem sogenannten Carbon Capture, was in Deutschland noch umstritten ist, aber ich bin mir sicher, dass sich das mit der Zeit ändern wird.
Wie sieht denn da der zeitliche Fahrplan aus? Oder wie weit sind Sie da und wann wird das tatsächlich konkreter und vielleicht auch so, dass die grünen Gase substanziell auch das Erdgas ersetzen, vielleicht sogar komplett?
Das ist der Plan, ne? Wir wollen ja auch als Deutschland und auch als EU auch in den 40er, 50er Jahren dieses Jahrhunderts komplett carbon-free sein, ne? Aber das ist halt noch ein langer Weg, das ist ein Marathonlauf. Aber wir haben jetzt schon Initiativen gestartet. Beispielsweise ist auch ThyssenKrupp, die sitzen ja bei uns um die Ecke, dabei, dass sie sagen wollen, ihre Stahlproduktion wollen sie auch komplett auf Wasserstoff umstellen und das schon in diesem Jahrzehnt, ne? Also wir reden jetzt hier von den nächsten 5 bis 10 Jahren. Da geht der Wasserstoff, soll der Wasserstoffhochlauf erfolgen. Dafür braucht man halt verschiedene Strategien. Die ist auch so ähnlich wie wir in der IT vorgehen. Also man braucht eine Vision. Wir wollen bis 2030 in der Infrastrukturdienstleister für grüne Gase werden. Das ist unsere Vision. Aber man muss dann einerseits sind wir dabei, gerade ein europäisches Wasserstoffnetz zu planen, das sogenannte Hydrogen Backbone. Das geht dann von Spanien bis Schweden. Andererseits sind wir aber auch mit vielen Projekten in Deutschland unterwegs. Und das sind jetzt am Anfang eher Inselprojekte. Da baut also jeder so sein Wasserstoffökosystem in Heide in Norddeutschland, da machen wir ein großes Projekt, im Emsland machen wir ein großes Projekt. Und die sind am Anfang noch nicht miteinander verknüpft. Die werden dann aber mit der Zeit, wird die Infrastruktur zusammenwachsen und dann wird es eigentlich richtig spannend. Das ist in meiner Prognose zum Ende dieses Jahrzehnts der Fall. Vorher ist man eher noch in diesen Projekten, wo quasi einzelne Produzenten und Abnehmer Projekte zusammen machen. Das wird aber noch nicht voll integriert sein.
Dann ist natürlich jetzt die Frage auch, Sie haben jetzt sehr viel über das Kernbusiness gesprochen, wie sich das wandelt. Nun wandelt sich ja auch die IT durch die Digitalisierung, ist bei Ihnen viel in Bewegung. Wie viel kann denn die IT tatsächlich auch helfen, diese Nachhaltigkeitsziele, die Ihr Kernbusiness sich gesetzt hat, zu unterstützen? Was gibt's da bei Ihnen konkret für Projekte?
Ja. Da sind wir natürlich mitten in unserer digitalen Transformation. Da gibt es ganz viele Projekte. Zum Ersten, also wenn man mal ganz abstrakt anfängt, ist es so, dass man natürlich auch eine Veränderungsbereitschaft bei den Menschen erzeugen muss. Also dieses Thema, auch so ein digitales Mindset, ne? Also einfach Dinge mal zu tun, auch mal mutig zu sein, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, weiterzumachen. Das ist, glaube ich, erstmal eine Grundvoraussetzung, die wir für die Energiewende brauchen und auch für Nachhaltigkeitsziele. Aber dann geht's, Sie haben ja konkret gefragt, also wir verproben ständig Technologien und versuchen die in MVPs, Minimal Viable Products, anzuwenden, beispielsweise künstliche Intelligenz. Da sind wir gerade dabei, dass wir versuchen, unsere gesamte Infrastruktur zu checken, ist die wasserstofftauglich und damit auch nachhaltig, ne? Damit wir nicht alles neu bauen müssen, weil Neubau ist teuer, verbraucht Ressourcen, ist wenig nachhaltig. Sondern wir wollen versuchen, unsere bestehende Infrastruktur zu checken. Das machen wir mit künstlicher Intelligenz, indem wir nämlich mit einem Machine Learning Algorithmus sämtliche Dokumentationen durchscannen und gucken, passen diese, das sind dann Beschreibungen der technischen Assets, die wir haben, passen die auf die neuen Wasserstoffrahmenbedingungen und das passiert komplett automatisch. Das ist ein ganz, ganz spannender Case. Sehr viel konkreter in der Nachhaltigkeit sind wir bei unserem bestehenden Asset tatsächlich auch schon. Also ich gebe Ihnen mal zwei schöne Beispiele, die sind auch sehr plastisch. Wir haben Vorschriften, dass wir unsere Assets, unsere Pipelines ständig überwachen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ne? Man kann die mit dem Hubschrauber befliegen, man kann die Leitungen abgehen. Das ist natürlich sehr aufwendig. Und wir haben jetzt gerade für bebaute, stark bebaute Gebiete in Städten einen Case, dass wir mit einem Zeppelin quasi eine Befliegung machen. Die muss auch nicht auf Sicht erfolgen. Der Zeppelin kann quasi komplett remote fliegen, nimmt dann quasi von oben, macht er die Sichtbefliegung und kann dann erkennen, ob da irgendwelche Bagger in der Pipeline-Nähe stehen oder irgendwelche Baustellen, die nicht angemeldet sind, ob irgendwas Außergewöhnliches passiert. Das Ganze wollen wir zukünftig dann auch noch mit künstlicher Intelligenz anfüttern, dass also er automatisch einen Soll-Ist-Abgleich macht und man sich das nachher nicht nochmal anschauen muss. Das ist beispielsweise ein spannendes Thema. Und ein anderes muss ich Ihnen auf jeden Fall noch erzählen, weil ich das so toll finde. Das ist noch im Pilotstatus, aber ich erzähle es trotzdem. Wenn wir bauen, dann müssen wir natürlich Eingriffe in die Natur machen. Das heißt, wir müssen unter Umständen Bäume fällen, wir müssen Felder roden. Das bleibt nicht aus. Da gibt es auch in der Regel nicht wenig Diskussion mit den Anwohnern, zu Recht auch. Und wir haben natürlich dann die Verpflichtung, das wieder so herzustellen, wie es vorher war, ne? Wenn das Projekt beendet ist. Und das ist auch sehr aufwendig. Wir haben eine eigene Forstabteilung bei uns. Und wir haben jetzt einen ganz, ganz coolen Case, dass man mit einer Drohne quasi diese Wiederaufforstung machen kann, die 3D gedruckte Samen auswirft aufs Feld, ja, und die sind mit einer Umhüllung ausgestattet, dass sie quasi von alleine keimen können. Das heißt, dann muss auch keiner bewässern etc. Und das verproben wir gerade mit einigen Partnern, finde ich einen super spannenden Case, weil er eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung gleichzeitig einzahlt.
Hört sich sehr spannend an. Können Sie Partner nennen? Mit welchen Partnern arbeiten Sie da zusammen an solchen Projekten?
Wir machen das Zeppelin-Projekt mit Airbus und die Partner für den Use Case, das sind zwei Startups. Die Namen habe ich jetzt leider nicht parat, die kann ich aber, ich weiß nicht, ob es im Podcast noch einen Nachklapp gibt, dann kann ich ihn nochmal nachreichen.
Sie können mir das dann zuschicken, wir machen immer einen kleinen Artikel dazu, da kann ich das auf jeden Fall mit einbinden. Genau. Ja, sehr spannend. Sie haben gerade aber auch schon angesprochen, Herr Werner, das braucht vor allen Dingen auch einen Wandel des Mindsets, damit diese Nachhaltigkeitsziele auch im Unternehmen ankommen, damit ja nicht nur die Digitalisierung akzeptiert wird, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Sie selber haben sich, da haben wir uns nämlich kennengelernt, genau mit so einem Transformationsprojekt im vergangenen Jahr beim CIO des Jahres beworben. Das ist der IT-Wettbewerb aus meinem Verlagshaus, wo wir immer die besten IT-Chefs im deutschsprachigen Land suchen. Und da haben Sie in der Kategorie Mittelstand gewonnen letztes Jahr und haben sich nämlich mit einem sehr ambitionierten IT-Transformationsprojekt beworben, was insofern ja auch herausragend ist, weil Sie ja eigentlich in einer relativ konservativen Branche unterwegs sind. Die Jury hat Sie auch sehr gelobt und ich zitiere mal hier aus dem Sonderheft, wo wir das Jury-Zitat haben. Ein tolles Projekt, das zeigt, dass man mit agilen Ansätzen und nachweisbaren Erfolgen schrittweise vorwärts kommen kann, auch in einer konservativen Branche. Ich finde, da steckt schon ganz viel drin, das Thema agil. Dann das Thema auch schrittweise war für Sie ein großes Thema. Ich meine, Ihr Motto war Think Big, Start Small. Vielleicht erläutern Sie das mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Sachen Sustainability ein Prinzip ist, was Sie anwenden und was vielleicht zum Erfolg führt bei Ihnen.
Auf jeden Fall, weil es eben auch ressourcenschonend ist. Ich fange nochmal einen Schritt vorne an. Ich hatte eben auch das Thema Mindset angesprochen, auch das Thema Lernen. Und wir haben tatsächlich vor 2017 war es, da hat unser CEO eine große Innovations- und Digitalisierungsinitiative ausgerufen. Und da haben wir Projekte gemacht und nach dem Motto Think Big, Start Big. Also wir haben große Projekte gemacht, wollten damals schon Wasserstoffpipelines bauen, wollten den Mobilitätssektor erobern und haben festgestellt, nach kurzer Zeit, und die hatten alle auch einen digitalen Impact und haben nach kurzer Zeit festgestellt, die Projekte sind nicht über die Konzeptphase hinausgekommen, weil sie einfach zu groß waren, die Zeit war noch nicht reif und da haben wir gedacht, das müssen wir anders machen und da ist dieses Motto entstanden, Think Big, Start Small. Think Big heißt, wir haben eine Strategie, wir haben eine Unternehmensvision, hatte ich eben gesagt, wir haben eine Unternehmensstrategie, wir haben daraus abgeleitet, eine Digitalisierungs- und IT-Strategie. Wir haben uns da auch eine eigene Vision gegeben. Das war ganz wichtig, dass wir diesen Rahmen haben. Wir haben eine Digitalisierungslandkarte, um auch was zu visualisieren, um den Mitarbeitern zu zeigen und sie mitzunehmen, wo wollen wir eigentlich hin, damit die das verstehen. Und dann haben wir aber gesagt, start small und start sagt auch, da haben wir es gerne mit einem amerikanischen Sportartikelhersteller, der sagt ja, just do it. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben ein Team aufgebaut. Sie haben es eben schon gesagt, wir haben ein CDO nominiert. Das Team sehr klein erstmal, aber auch total divers, mit neuen Mitarbeitern von außen, Studenten haben wir mit eingebunden, haben unser kleines Team gegründet und haben damit Technologien verprobt und haben dann aber festgestellt, dass wir das alleine auch gar nicht so gut können. Und deswegen haben wir auch in Ökosystemen gedacht. Wir haben uns in Essen, ganz, ganz spannend, ist eine Initiative entstanden auf der Zeche Zollverein. Da gibt es die Schmiede Zollverein und den Digitalcampus. Haniel hat das quasi aus der Taufe gehoben mit Schacht One. Das ist auch eine spannende Geschichte, könnte ich auch noch Stunden darüber erzählen.
Also, ja, Sie waren auch Vorstand dort für über ein Jahr. Ne? Ich habe es gesehen in Ihrer Vita.
Genau. Und Schacht One ist deswegen heißt es Schacht One, weil das der Ort ist, wo dieses Gebäude steht und da muss man unbedingt mal hin. Das ist wirklich unheimlich cool. Das muss sich nicht hinter den Berliner Coworking-Szene verstecken. Schacht One, da an dem Ort wurde der erste wurde die erste Kohle im Ruhrgebiet gefördert, vor
Also ich
über
kenne das
200
auch, Herr
Jahren.
Werner. Ich war tatsächlich dort, bin ein großer Fan. Es gibt da, glaube ich, auch eine Kantine, die heißt die Kokserei. Kann das
Ja,
sein?
genau, ja,
Ja, genau. Die kenne ich
genau.
auch.
Ja. Ja, es ist super da. Und da gehen wir halt gerne hin. Da kommen die Leute auch mal raus aus unserem normalen Office, kriegen eine total andere Umgebung, treffen andere Leute. Und das war eben dieses Thema Ökosystem. Also einmal Just Do It machen, dann in Ökosystemen denken und arbeiten. Und dann war das Thema Kultur bei uns natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, ne? Also wir haben es tatsächlich geschafft, dieses digitale Mindset auch in unsere Kulturinitiative mit zu retten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten in der Corona-Zeit hatten wir unsere 10-Jahres-Feier von OGE und unser CEO hat gesagt, die lassen wir ausfallen. Und dann haben wir gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir ihn überredet und haben damals dann eine digitale Feier gemacht. Wir haben so ein OGE-Festivalgelände digital aufgebaut mit verschiedenen Stationen, wo alle Mitarbeiter dann quasi über das Festivalgelände gehen konnten. Und nachher kam dann der HR-Leiter zu mir und sagte, das war die beste Kulturinitiative, die wir bei OGE je hatten, ne? Weil da wirklich unterschiedliche Menschen zusammenkamen, die sich noch vorher noch nie gesehen hatten, weil wir sind ja auch eine dezentrale Organisation. Das war wirklich ein tolles Ereignis und da reden heute noch viele drüber. Und das war auch Startpunkt für andere Formate. Wir machen heute sehr viel in Stand-ups. Wir versuchen agile Arbeitsweisen wirklich überall anzuwenden, machen dann aber auch so Retrospektiven, dass wir sagen, also nicht einfach nur Feedback, sondern wir gehen da ganz gezielt mit um, versuchen halt zu lernen und zu verbessern. Das sind so wichtige Bestandteile. Und ein wichtiges Thema ist tatsächlich auch, dass wir versuchen auch immer Vorbild zu sein und aber auch Dinge kopieren durchaus, ne? Also das war das Thema Schacht One. Wir haben hier den Dirk Müller, der den Schacht One damals gegründet hat, mal auf eine Führungskräftetagung eingeladen. Da hat er erzählt, wir hatten zuletzt Michael Müller-Wünsch von Otto da, der hat was zu Produktteams erzählt. Also dieses Thema Vorbild sein, von anderen aber auch lernen wollen, Dinge vielleicht auch kopieren, ne? Das sind so die wichtigen Themen, die uns da auch wirklich vorantreiben, ne? Und die uns auch Spaß machen, muss man ehrlicherweise sagen.
Also die Krise auch für Innovation genutzt und für neue Wege.
Genau.
Inwieweit spielt denn da tatsächlich auch in diesem neuen digitalen Mindset, weil wir haben jetzt doch sehr mit Digitalisierung jetzt gerade uns beschäftigt und Sie haben davon erzählt, inwieweit ist da aber auch das Thema Nachhaltigkeit mit drin? Ist das bei Ihnen in der IT-Agenda mit drin auch, dass Sie sagen, vielleicht jetzt auch in Hinsicht auf, ich meine, die IT unterstützt Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen, aber die IT selbst ist auch Ressourcenfresser. Große Plattformen, große Anwendungen, große Rechner brauchen viel Strom, hinterlassen einen CO2-Footprint. Inwieweit ist das bei Ihnen verankert? Wo steht das bei Ihnen auf der Agenda und ist das Teil des Mindsets?
Auf jeden Fall. Also wir haben auch im letzten Jahr damit begonnen, dass wir einen Sustainability Report tatsächlich auch machen. Der wird auch tatsächlich von unseren Shareholdern gefordert. Das sind Finanzinvestoren. Da sind solche Sachen halt auch immer sehr wichtig fürs Rating. Und es wird auch, wir gehen da fest von aus, dass es auch in Zukunft ein Sustainability Rating geben wird und dass das für uns auch sehr wichtig ist, auch für unsere Finanzkennzahlen. Also von daher ist das auf jeden Fall bei uns auf der Unternehmenssteuerungsebene verankert und damit auch auf der IT-Seite. Also auf der einen Seite sorgen wir natürlich dafür, dass wir durch ja einmal dieses Mindset, aber auch durch Equipment, durch Prozesse, die wir bei uns verankern, dass wir da auch nachhaltiger werden. Also Klassiker ist jetzt das Thema flexibles Arbeiten, ne, dass ich da weniger reisen muss für Weiterbildung, aber auch einfache Meetings, dass ich das alles sehr viel besser remote digital machen kann. Wir versuchen aber auch, Sie hatten eben den Energieverbrauch beispielsweise und den eigenen Footprint angesprochen. Wir versuchen es natürlich erstmal zu messen, ne? Also wir haben bei uns also über die gesamte Infrastruktur Smart Meter im Einsatz, die quasi auch den Energieverbrauch messen und den versuchen wir sukzessive zu senken. Wir messen sowieso unsere Treibhausgasemissionen. Das ist jetzt weniger ein IT-Thema, aber die haben wir in den letzten 10 Jahren auch um über 55% gesenkt. Und wir haben natürlich auch in der IT Maßnahmen, dass wir jetzt beispielsweise bei uns ein neues Office-Konzept aufgelegt haben, wo wir weniger Platz brauchen, wo wir weniger Ressourcen brauchen. Wir versuchen auch Ressourcen zu scheren. Da kommt eben auch das Thema mit dem Digitalcampus wieder rein, dass wir versuchen, Dinge zu teilen. Und wir haben auch, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema über Nachhaltigkeit hinaus, das Thema Corporate Digital Responsibility als Thema definiert, dass wir eben auch sagen, wir haben auch eine Verantwortung mit unseren digitalen Tätigkeiten, ob das jetzt Projekte sind, die wir insbesondere im Ruhrgebiet machen, mit anderen Partnern auch vom Campus, was Schulen angeht, Ausstattung von Schulen, aber auch Erziehung und Schulung, was das Thema Security beispielsweise angeht oder andere Themen, gemeinsame Projekte. Wir haben jetzt eine Podcloud gerade ins Leben gerufen. Das ist auch ein spannendes Thema, aus dem Pod für den Pod. Und da
Ach,
gehen
Pott im Sinne von POTT, nicht jetzt wie
genau,
Podcast,
also
sondern Pott, Ruhrpott.
Ruhrpott,
Ja.
und da geben wir beispielsweise unsere Rechenzentrumsressourcen mit rein. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir jetzt zunehmend auch Dinge in die Cloud verlagern. Dadurch haben wir ein hochmodernes Rechenzentrum zur Verfügung, was eigentlich nicht ausreichend genutzt wird. Und diese Ressourcen geben wir in diese Pod-Cloud mit rein, um da dann eben insbesondere für kleinere Unternehmen auch Angebote zu schaffen, dass die sicher ihre IT betreiben können. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und ja, also von daher gibt es verschiedene Facetten, sowohl auf der sozialen Perspektive, auf der Business-Perspektive, aber auch nach innen gerichtet, wo wir das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns in den Büchern haben.
Gibt es da denn schon Zahlen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen? Oder ist das, also weil Sie gesagt haben, Sie haben Teile schon, Sie haben schon zu 50% hier und da gesenkt, aber haben Sie auch konkrete Ziele, Zahlen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist beispielsweise KPIs, die auch von unseren Shareholdern gemessen werden. Also Treibhausgasemissionen, das kurz erklärt, wir haben ja 12.000 Kilometer Pipeline und das Gas in den Pipelines verliert im Verlauf Druck, muss dann immer wieder, der Druck muss immer wieder neu aufgebaut werden. Dafür haben wir alle paar Kilometer Verdichterstationen, und werden mit großen Gasturbinen betrieben, die auch wieder angetrieben werden müssen. Das ist das sogenannte Treibgas, ja. Und dieses Gas hat halt auch einen CO2-Anteil, und den haben wir tatsächlich in den letzten 10 Jahren um 55% gesenkt. Und da gibt es einen klaren Absenkungspfad auch für die Folgejahre. Und das können wir einerseits durch neue Technologien sicherstellen, aber viel spannender ist einfach, dass wir hatten mal das Motto Intelligenz statt Stahl, also dass wir halt durch intelligente Fahrweise verhindern, dass mehr Gas verbraucht wird für diese Antriebsenergie, und dass eben auch weniger gebaut werden muss. Das sind also zwei Dinge, und diese intelligente Fahrweise, die kriegt man auch durch künstliche Intelligenz in der Netzsteuerung sichergestellt und auch teilweise durch Erfahrung der Mitarbeiter.
Jetzt habe ich noch mal eine ganz konkrete Frage, und zwar bei der Recherche für unser Gespräch bin ich natürlich auch auf Ihre Website gegangen. Da steht, dass Sie eine CO2-neutrale Website haben. Wie geht das denn?
Ja, das haben Sie sehr gut beobachtet, Frau Funk. Wir setzen uns neben der nachhaltigen Energieversorgung auch dafür ein, dass der Betrieb unserer Website CO2-neutral erfolgt. Und das können Sie machen, indem Sie ein Zertifikat erwerben, was sicherstellt, dass der Betrieb Ihrer Website CO2-neutral ist. Das heißt, der Gehalt an CO2, der ausgestoßen wird für den Betrieb der Website, das kann man messen, der wird neutralisiert durch CO2-reduzierende Projekte, entweder durch die Wiederaufforstung von Wäldern beispielsweise oder aber auch durch das Errichten von neuen erneuerbaren Energiequellen.
Dann gucken wir doch mal ein bisschen vielleicht auch in die Zukunft. Wo glauben Sie denn, wo die Reise hingeht? Ist Sustainability ein Thema, was jedes Unternehmen und vor allen Dingen auch die IT sich künftig ins Pflichtenbuch schreiben muss? Oder sagen Sie, ach, da kann man auch noch eine Weile ohne Berücksichtigung vor sich gehen? Oder was glauben Sie, ab wann wird das so akut, dass sich tatsächlich auch die IT konkret damit beschäftigen muss?
Das ist eigentlich schon konkret und das wird auch noch konkreter werden und das merken Sie ja, wenn man jetzt mal auf die Volkswirtschaft oder Allgemeinwirtschaft schaut. Also es gibt ja immer mehr Investoren, die ganz gezielt in nachhaltige Unternehmen investieren und eben nicht mehr in Unternehmen investieren, die die jetzt nicht nachhaltig wirtschaften, beziehungsweise die auch von ihrem CO2-Footprint eben nicht neutral oder positiv sind, ne? Also von daher kommt der Druck von außen, ja, dass man sich also an der Stelle erneuern muss. Viel wichtiger ist natürlich die intrinsische Motivation, das auch zu tun, aus eigener Überzeugung heraus. Und da sind wir vollkommen von überzeugt, dadurch, dass wir jetzt eben auch den Weg in die Wasserstoffwirtschaft gehen. Wir haben verschiedene Initiativen, hatte ich eben schon angedeutet. Eine kann ich vielleicht noch erwähnen, weil die eben auch die IT betrifft. Wir haben jetzt vor kurzem den ersten europäischen Wasserstoff-Hub in Essen gegründet. Da bin ich auch noch gleichzeitig CEO von, aber den Titel gebe ich wieder ab, weil wir da jemanden extern suchen. Aber das ist eine ganz spannende Nummer, weil wir da versuchen, Corporates wie wir, aber auch andere Firmen wie RWE, E.ON, ThyssenKrupp, MAN beteiligen sich daran, und Forschungsinstitute und Startups zusammenzubringen, ne? Und da neue Ideen, neue Projekte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um eben den Wasserstoff, den Hochlauf des Wasserstoffmarktes in Deutschland und in Europa sicherzustellen, ne? Und das sind so Initiativen, die für uns auch darauf einzahlen, auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema CO2-Freiheit in den nächsten Jahrzehnten und vielleicht auch Jahren. Also da sind wir schon sehr engagiert. Und da trennen wir dann auch nicht so streng zwischen IT und Nicht-IT, sondern wir sind halt Teil dessen. Wir haben beispielsweise jetzt eine Wasserstoff-App rausgebracht. Die können Sie auch im Apple und Google Store bekommen, die H2Connect, wo wir erstmal versuchen, Quelle und Senke, also Produzent und Konsument zusammenzubringen und zu gucken, gibt es da gemeinsame Projekte in der regionalen Nähe, versuchen da Informationen zusammen, versuchen die Partner zusammenzubringen, für neue Nachhaltigkeitsprojekte auch im Bereich Wasserstoff zu gewinnen.
Ja, sehr spannend. Vielleicht aber auch Eintreiber könnten Regularien sein, ne? EU-Regularien, die ja auch verstärkt auf einen zukommen, zum Thema Nachhaltigkeit auch, wo die Unternehmen ja gezwungen sind, was zu tun. Aber vielleicht noch mal zum Abschluss unseres Gespräches noch mal einen Blick auch auf das Thema Innovation und die Verknüpfung mit Nachhaltigkeit. Ich habe vor kurzem einen sehr spannenden Vortrag von einer Professorin gehört vom Karlsruher Institut für Technologie. Das ist die Marion Weisenberger-Eibel. Die forscht in Richtung Innovationen und Technologie. Die hat gemeint, sinngemäß, wer Nachhaltigkeit nicht von Anfang an bei Innovation mitdenkt, der ist nicht zukunftsfähig. Können Sie dem zustimmen?
Auf jeden Fall. Also wir haben bei uns ja auch ein eigenes Innovationsteam, was jetzt auch gerade diesen Wasserstoff-Hub mit aufbaut. Und Innovation, genauso wie digitale Transformation und Nachhaltigkeit, gehören zusammen, ne? Das kann man nicht voneinander trennen. Es wäre komplett falsch, wenn ich jetzt innoviere in eine Richtung, die nicht nachhaltig ist, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es liegt trotzdem auch irgendwo auf der Hand. Also wenn ich automatisiere, wenn ich ressourcenschonender agiere, dann bin ich ja auch automatisch nachhaltig. Und das sind natürlich auch so Sachen, die man in der digitalen Transformation und auch in Innovationsprojekten natürlich macht. Das gehört schon sehr stark zusammen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch, Herr Werner. Also Innovation geht nicht ohne Nachhaltigkeit, auch Digitalisierung geht nicht ohne Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns in die für mich zunächst unbekannte Welt des Gastransports mitgenommen haben und auch in den Wandel, der da gerade stattfindet, ganz viel erzählt haben, auch wo stehen Sie jetzt und wo geht die Reise hin, womit beschäftigen Sie sich zum Thema Kerngeschäft, grüne Gase, der Energiemix der Zukunft, aber natürlich auch, inwieweit die IT unterstützen kann, in Bezug auf KI-gestützte Systeme. Ne? Sie haben das von Ihren Pipelines berichtet, wie Sie da überprüfen, wie nachhaltig sind die nicht, wo müssen wir noch was tun, aber auch natürlich, inwieweit stellt sich die IT nachhaltig auf, Ressourcen schonen, sparen oder auch mit anderen teilen. Corporate Digital Responsibility, großes Thema bei Ihnen auch. Dann wünsche ich Ihnen, Herr Werner, und Ihrem Team weiterhin, dass Sie den Wandel bei OGE erfolgreich gestalten in allen Richtungen, Digitalisierung, Sustainability, Innovation, you name it. Es war wunderbar, dass Sie heute da waren. Herzlichen Dank.
Frau Funke, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen die Welt des Gastransport näher bringen und auch unsere digitale Reise so ein bisschen veranschaulichen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank dafür und freue mich auf ein Wiedersehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gerne Feedback oder auch Ihre Fragen. Dazu können Sie eine E-Mail schreiben an podcast@idg.de. Ja, und wenn Sie mögen, dann hören Sie doch gerne wieder rein bei unserem nächsten IDG Tech Talk. Alle 2 Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Vielen Dank und zögern Sie nicht, IDG Tech Talk zu abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.